Lob und Dank sei unserem Gott, dass die Sündenschuld getilgt ist auf Golgatha. Wir sind froh und wir wissen, dass sie hingenommen ist, dass wir frei geworden sind und dass wir ihm angehören für die Zeit und für die Ewigkeit. Wir haben schon kostbare Worte gehört aus dem Psalmwort und wir haben schon kostbare Gesänge gehört und wir sind froh, dass wir verbunden sein dürfen mit ihm, mit dem lebendigen Gott. Wir dürfen mit ihm reden und er redet mit uns. Ihr Lieben, wir sollten all die Worte, die wir lesen aus der Heiligen Schrift, ernst nehmen und sie von ganzem Herzen glauben und in Furcht und Zittern vor ihn treten. Denn jedes Wort, das gegeben ist, ist durch den Mund Gottes ergangen. Menschen waren nur als Gefäße benutzt worden vom Heiligen Geist und mussten dann das, was Gott reden wollte, zum Ausdruck bringen. Manchmal waren es Menschen, die es in Liedern ausdrücken mussten. Andererseits wieder, was geschrieben ist in der Heiligen Schrift. Aber wir sehen, diejenigen, die der Geist Gottes getrieben hat, ob es in Liedern, ob es im Wort ist, es stimmt überein. Und dafür sind wir froh und dankbar. Wenn dieser Liederdichter singt zum Beispiel, Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Dann können wir gewiss sein, dass diese Worte wahrhaftig sind. Denn er sagt, Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden. Doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Ihr Lieben, nur der da glaubt, wird finden, dass Gottes Wort wahr bleibt. Dass es die absolute Wahrheit ist. Und in diesem Zusammenhang fiel mir auf das Wort aus dem Propheten Jesaja. Hier spricht der Mann Gottes, Jesaja, im 51. Kapitel, vom Vers 6, hebt eure Augen zum Himmel empor und blickt zur Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen. Und ihre Bewohner werden wie Mücken hinsterben. Aber mein Heil wird ewig bestehen und meine Gerechtigkeit nicht hinfällig werden. Das ist ja das wunderbare Wort unseres Gottes. Das ist nicht von einem Jesaja ausgegangen, sondern das ist von Gott ausgegangen. Und was er geredet hat, das ist Ja und Amen. Wir haben es in diesem Chor von diesem Lied gesungen. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden. Doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Ihr Lieben, nicht nur ein Wort, sondern sein gesamtes Wort, das er geredet hat, bleibt in der Tat bestehen. Und wenn hier geschrieben steht und wir die Aufforderung durch ihn bekommen, hebt eure Augen zum Himmel empor und blickt zur Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, dann ist das Ja und Amen. Und dann wird niemand von den Mächten oder den Machthabern in unseren Tagen etwas daran ändern. Und niemand von den Weisen, sie mögen so weise sein, wie sie sein wollen, daran etwas ändern. Sondern wir wissen, er hat's ausgesprochen. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo sein Wort sich erfüllen wird. Wir stehen da im Glauben, im Zittern, aber wir brauchen im Grunde genommen uns nicht zu fürchten, sondern wir erbeben bei dem Lesen seines Wortes und wissen, dass sein Wort Ja und Amen ist. Ihr Lieben, wir wissen, sein Mund hat es geredet. Und was er geredet hat, das ist in der Tat so. Natürlich, die nicht glauben, werden wie Mücken dahin sterben. Aber diejenigen, die da glauben, sie werden gerettet sein. Sie werden bei ihm sein, in sein Reich und in seine Herrlichkeit. Denn er hat ja die Verheißung gegeben im Neuen Testament. Ich gehe hin, euch die Städte zuzubereiten und werde wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen. Ja, welche will er denn zu sich nehmen, ihr Lieben? Alle? Nein, ihr Lieben, nur diejenigen, die ihm Glauben geschenkt haben, nur die ihm vertrauen, nur die, die ihn aufgenommen haben. Wir können nicht dort erscheinen, wenn wir nicht glauben. Und dort werden nur Menschen sein, die wirklich sein ganzes Wort aufgenommen haben und sein ganzes Wort glauben und die sich nicht als Richter aufspielen und die nicht sich als Verurteiler aufspielen, sondern die, wie wir es gestern Abend gehört haben, gebeugten Herzen sind, die dahingehen in Gebeugtheit, in Demut, in Niedrigkeit. Die werden dort sein. Wie heißt es im Matthäus-Evangelium? Wie haben wir es gelesen gestern Abend? Wir waren ja alle dabei gewesen. Es waren ja zu kostbare Worte. Und wir müssen sie beherzigen. Es geht gar nicht anders. Wir haben es ja gelesen, in Matthäus 5 war es gewesen. Selig sind die geistlich Armen. Und Bruder Frank sagte schon, wir sind Gott dankbar, dass wir geistlich arm sein dürfen. Und dass die Leute in Wahrheit uns so bezeichnen und dass wir so sein dürfen. Nun, ihr Lieben, irgendwie muss das Wort sich ja erfüllen. In jenen Tagen hat ja dieser Mann geweissagt und er wusste gar nicht, dass er recht weissagen tut auf Christus hin. Nicht wahr? Ist es nicht so wunderbar? Manchmal sagen die Menschen etwas und sie wissen gar nicht, was sie sagen, aber es ist dann richtig, was sie sagen. Weil er in jenen Tagen hoher Priester war, musste er so weissagen, dass einer für das ganze Volk sterben musste. Ist das nicht eigenartig? Ja, und vielleicht wusste er gar nicht, was er sagt. Aber er musste es so tun. Brüder und Schwestern, selig sind die geistlich arm sind, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Ja, ihr Lieben, ist das nicht eine herrliche Zusage? Ist das nicht eine herrliche Verheißung, die unser Herr gegeben hat? Das Himmelreich wird uns zuteil werden. Dich und mich, die wir glauben von ganzem Herzen, die wir geistlich arm sind. Liebe Brüder und Schwestern, welche Freude sollte im Grunde genommen unsere Herzen erfüllen? Und ich glaube, das ist es auch. Wir dürfen uns erfreuen an seinem Worte, an seinen Verheißungen. Sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Also, das, was er gesprochen hat, ist mit dem Blute versiegelt worden. Es kann nicht fehlgehen, es wird nicht fehlgehen, sondern es ist so vollbracht. Und es wird alles sich wunderbar erfüllen. Wir sehen, in allen Stücken wird sich's erfüllen, nur nicht in einem Punkt, wie wir hier gelesen haben, dass nur der Himmel und die Erde in Rauch aufgehen wird und sich alles und die Menschen hinstellen, sondern alles andere, was noch gesagt worden ist durch den Mund der Propheten, muss seine Erfüllung finden. Und es findet auch seine Erfüllung. Dafür sind wir froh und dankbar. Gott möge uns weiter segnen, ist mein Gebet. Ich möchte meinen Bruder nicht den Vorrang nehmen. Ich bin immer dran, wenn er nicht da ist. Das wisst ihr alle. Und jetzt ist er da und darum sind wir froh Und wir wollen auch seiner gedenken im Gebet, auch wenn er hier vorne steht, damit Gott ihm das ins Herz legen kann und das geben kann, was er uns geben möchte. Er braucht immer jemand. Er hat sich ein Werkzeug erwählt und wir sind froh dafür. Seid ihr nicht alle froh? Lob und Dank sei seinem Namen. Nun der eine Vers aus dem Psalm, er wurde mir noch sehr groß, und zwar der Vers 5. Speise hat er denen gegeben, die ihn fürchten. Er gedenkt seines Bundes ewiglich. Das ist doch wunderbar und das ist doch die absolute Wahrheit. Speise hat er denen gegeben, die ihn fürchten. Ihr Lieben, wenn wir ihn fürchten, er hat Speise für uns in diesen Tagen hinterlassen. Können wir nicht froh und dankbar sein? Oh, wir sind so froh, wir sind so dankbar für all die kostbaren Speisen, die er gegeben hat. Er hat gesorgt für jeden Einzelnen, auch die vielleicht abseits weit stehen, nicht immer die Möglichkeit haben, in den Versammlungen zu kommen, aber er hat so wunderbar gesorgt. Ist es nicht herrlich, ihr Lieben? Können wir nicht froh und dankbar dafür sein? In der Tat, unsere Herzen sollten dankbar sein. Er gedenkt seines Bundes. Er hat die Verheißung gegeben, ich bin bei euch alle Tage, ich verlasse euch nicht. Und da ist er verpflichtet seinem Worte, seinen Verheißungen gegenüber. Und wir sehen, er hält seine Verheißungen, er hält sein Wort. Und wir können nur Gott danken und preisen. Die Werke seiner Hände sind Treue und Recht. Unwandelbar sind alle seine Gebote. Liebe Brüder und Schwestern, möge Gott weiter zu uns reden, durch sein teures und heiliges Wort und durch unseren lieben Bruder. Amen.
Shalom, Friede sei mit euch. Lasst uns noch aufstehen und beten. Himmlischer Vater, tief bewegt sind wir in deiner Gegenwart, o Gott. Wie wunderbar sind deine Wege, unerforschlich deine Gerichte. Du hast deinen Weg mit deinem Volke, o Herr. Ich bitte dich, komm du in unsere Mitte, in einer solch mächtigen Weise, dass wir dich erleben, spüren, hören und sehen. Ich danke dir für die verlesenen Worte. Ach Herr, wer sind wir, dass du mit uns redest? Wer sind wir, dass wir vor deinem Angesicht versammelt sein dürfen, um deine Stimme zu hören? Herr, nimm heute den Lobpreis, nicht nur aus unserem Munde, aus unserem Herzen, aus dem tiefsten Inneren unserer Seele entgegen. Unsere Seele lobpreiset den Herrn. Unser Geist frohlocket in unserem Gott. Denn du hast die Niedrigkeit deines Volkes angesehen. Von den Menschen gemieden, verworfen, von dir aufgenommen, begnadigt. Herr, segne uns. Geliebter Heiland, wir möchten die Auswirkung deines Wortes an uns selber verspüren. Und die Betonung, dass du Speise deinem Volke gebest und deines Bundes auf ewig gedenkst. Du hast den Bund nicht mit dem Wind oder Wetter geschlossen, sondern mit deinem Volke. O Herr, und wenn du deines Bundes gedenkst, dann gedenkst du doch deines Volkes, mit dem du den Bund geschlossen hast, dem du Verheißungen gabst. Herr, ich danke dir für all meine Brüder, für all meine Schwestern, auch für unsere teuren Geschwister aus Belgien. Segne sie, o Gott. Ja, segne alle in ganz Europa, Ost und West. Segne Israel, dein Volk, zu dem du dich bekannt hast und neu bekennst. Mein Gott, wir segnen alle, die du gesegnet hast, und bitten dich, sei du jetzt weiterhin mit uns aus Gnaden. In Jesu Namen. Amen.
Gnade, Anstand, Gericht Jesu lieb und Tod. Gnade, viel größer als meine Schuld.
Amen. Wir setzen uns. Es ist Gnade, dass wir hier sein dürfen und das Wort Gottes hören und nicht nur das, sondern auch glauben, dass wir uns in den Plan Gottes einfügen lassen können, ist nicht unser Verdienst, sondern wirklich eine Fügung und Führung des allmächtigen Gottes. Nach außen hin nehmen wir wahr, was alles geschieht. Und wenn wir dann die prophetische Botschaft für diese Zeit und die gesamten Predigten Bruder Brenhams mit dem, was vor sich geht, vergleichen, dann merken wir, dass alles zur Erfüllung drängt. Und ich musste besonders heute Morgen an das Volk Israel denken. Und als durch die Nachrichten kam, dass 40.000 durch die Stadt marschierten und protestierten und dass sie das westliche Gebiet am Jordan wieder zurückgeben möchten und so weiter, dann kommt einem der Gedanke, dass selbst unter dem Volke Israel genügend sind, die Gottes Walten nicht verstehen, die sich nicht in das Wort und in das, was darin geschrieben steht, einfügen, sondern auf die Straße gehen, anstatt in sich hineinzugehen, um die Wege Gottes zu erkennen. Wir wissen, dass es geschrieben steht, und wenn das Volk Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest darin gerettet werden. Und nicht alle, die aus Israel sind, sind deshalb schon das wahre Israel, sondern die, die es dem Geiste nach, dem Wesen nach, dem Worte Gottes nach in der Tat sind. Aber es muss sicher alles so geschehen, damit auch ein Volk sich nicht selber etwas zuschreibt, sondern schlussendlich allen Dank dem lebendigen Gott schuldig sein wird. Auch das Volk Gottes, in diesem Fall Israel, wird nicht sagen können, unser Premierminister, sondern am Ende werden sie sagen müssen, da ist unser Gott, auf den wir geharrt haben. Da ist der Herr, auf den wir gewartet haben. Er hat uns Hilfe geschaffen. Und heute geht es uns als Kinder Gottes schon so. Selbst wenn wir die Zeitung lesen oder die Nachrichten hören, haben unsere Gedanken und unsere Herzen die Verbindung zum Worte Gottes. Und wir hören mehr und wir lesen mehr, als jeder Ungläubige hören und lesen kann. Stimmt's oder nicht? Und ich meine, das ist ein großes Vorrecht, das Gott uns in dieser Zeit gegeben hat. Andererseits sehen wir auch über die Dinge nicht ganz hinweg, die so um uns herum geschehen. Wir wollen uns mit all den anderen Dingen im Moment nicht befassen, aber schriftlich werden wir das schon bei Gelegenheit tun, weil ja alles in allem, eines in das andere hinübergreift. Unser Bruder las zur Einleitung Psalm 111. Welch ein wunderbares Wort. Halleluja, preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreise der Frommen und in der Gemeinde. Dann wurde die Brücke geschlagen zu Jesaja Kapitel 51. Und ihr kennt mich ja und wisst, ich lese vorher, lese nachher. Direkt vorher steht in Vers 4, horcht auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde, denn Belehrung wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich zur Erleuchtung der Völker feststellen. Hier spricht Gott zu uns. Hier spricht er uns an. Hier werden wir aufgefordert, ihm Gehör zu schenken, auf ihn und auf das, was er sagt, zu achten. Horcht auf mich, du mein Volk. Und wir dürfen sagen, das Volk Gottes wird nicht auf jede Stimme hören, sondern auf die Stimme Gottes des Herrn. Und diese Stimme ist immer noch sein Wort und sonst nichts. Horcht auf mich, du mein Volk. Der Herr spricht nicht jedermann an. Er spricht nicht eine Nation an. Er spricht sein Volk an, das aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausgerufen wird. Und er sagt, horcht auf mich, du mein Volk. Du mein Volk. Und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde. Der Herr hat eine Gemeinde, die aus seinem Volke besteht. Und diese Gemeinde ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Jesus Christus, der Erstgeborene. Und wie Paulus es im Hebräerbrief darlegt, wir sind zu der Gemeinde gekommen, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, zu den vollendeten Gerechten und so weiter. Also eine Gemeinde, die als Volk Gottes zusammengefügt wird, hört auf das, was der Herr sagt und gehorcht. Nicht nur hört, sondern gehorcht. Und Bruder Brenhim hat das Wort Glaube mit dem Gehorsam verbunden. Und ich meine, das müssen auch wir tun. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Wenn der Glaube eine Theorie bleibt, ist er nicht Glaube, sondern ein leeres Lippenbekenntnis. In dem Moment, wo der Glaube mit göttlichem Leben erfüllt wird, dann hat er eine Berechtigung. Horcht auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde, denn Belehrung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zur Erleuchtung der Völker feststellen. Und dann von Vers 7, höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt und liebt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz wohnt. Fürchtet euch nicht vor dem Hohn von Menschen und erschreckt nicht vor ihren Schmähreden. Denn wie ein Kleid wird die Motte sie zerfressen und wie Wolle wird die Schabe sie verzehren. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bestehen und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Nicht nur wird Himmel und Erde in Mitleidenschaft gezogen werden, wie wir es gehört haben, ich lese es noch einmal, hebt eure Augen zum Himmel empor und blickt zur Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen und ihre Bewohner werden die Mücken hinsterben. Aber mein Heil wird ewig bestehen und meine Gerechtigkeit nicht hinfällig werden. Und dann haben wir ja gelesen, denn wie ein Kleid wird die Motte sie fressen. Nicht nur die Welt, sondern alle, die Gott nicht geglaubt haben und die nicht in sich gegangen sind und sich unter seine gewaltige Hand gebeugt haben, sie werden an dem Tage dasselbe Los über sich ergehen lassen müssen, wie auch diese Erde es bekommen wird. Es steht in Psalm 102 in den letzten Versen geschrieben, von Vers 26. Vor Zeiten hast du die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle zerfallen wie ein Gewand und wie ein Kleid wirst du sie verwandeln. Und so werden sie sich wandeln. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Dann ist betont worden, dass die Verheißungen Gottes ihre Erfüllung finden werden. Lasst mich dazu aus Römer 15 einiges lesen. Römer 15 von Vers 5. Hauptsächlich geht es mir dann um Vers 8. Römer 15 von Vers 5 bis 8. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Darum nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch zu Gottes Verherrlichung angenommen hat. Ich meine nämlich, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden zum Erweis der Wahrhaftigkeit Gottes, um die den Vätern gegebenen Verheißungen zu verwirklichen. Darauf wollen wir die Betonung legen. Alles, was mit Christus zusammenhängt, hängt mit der Verwirklichung des Heilsplanes unseres Gottes zusammen. Und der besteht darin, dass die unseren Vätern gegebenen Verheißungen verwirklicht werden. Gott hat einen Plan und diesen Plan bringt er zur Ausführung. Und wir dürfen ein Teil dieses göttlichen Planes in unseren Tagen sein. Aber wir müssen uns in diesen göttlichen Heilsplan hineinfügen lassen. Wir wissen, bei dem ersten Kommen des Herrn, als die Verheißungen sich zu erfüllen begannen und der Plan Gottes seinen Lauf nahm, gab es viele, die in der Schrift gelesen haben. Unter ihnen war auch Saulus von Tarsus, der zu den Füßen eines Gamaliels saß. Und er wusste nichts von dem, was damals vor sich ging. Aber es waren auch diejenigen, die ja mit dem Dienst Jesu vertraut waren. Sie sandten ja Schriftgelehrte und Abordnungen zu ihm, sogar schon zu Johannes, um ihn zu fragen, wer er denn sei. Dann lautete die Antwort: Warum taufst du, wenn du nicht Christus der Messias bist, wenn du nicht der Prophet bist und wenn du nicht Elia bist? Ihr kennt ja alle diese Stelle aus dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel. Die brauchte ich eigentlich nicht mehr zu lesen, aber ich tue es nun trotzdem, vielleicht um deretwillen, denen es nicht so ganz geläufig ist. Es heißt hier in Vers 24, Johannes 1 von Vers 24, die Gesandten aber gehörten zu den Pharisäern und fragten ihn weiter: Warum taufst du denn, wenn du weder Christus noch Elia noch der Prophet bist? Da antwortete Johannes ihnen: Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt und für den ich nicht gut genug bin, ihm die Riemen seines Schuhwerks aufzulösen oder zu binden. Und ihr könnt ja weiterlesen, aber es waren Menschen dort, die haben geforscht, sie sandten sogar hin, haben Erkundigungen eingeholt. Was hat's ihnen geholfen? Was ihnen genützt? Wie viele sind zu Bruder Brenim gekommen? Wer hat den kurzen Film zu Silvester gesehen? Diese beiden jungen Männer, die aus dem großen Tempel aus Los Angeles kamen, der etwa 6000 Menschen Fassungsvermögen hat, wo Bruder Brenim oft genug gesprochen hat, und sie kamen und waren beeindruckt und fragten: Was hat dieser große Dienst auf sich? Und sie bedankten sich für das Interview und gingen ihre Wege. Ihr Lieben, nicht der Eindruck, den wir im Augenblick haben, zählt, sondern ob wir hinter dem allem, was wir mit Ohren gehört und mit Augen gesehen haben, die Stimme Gottes vernehmen und wissen, dass hinter einem biblischen Dienst Gott selber steht und dass er damit einen Sinn und Zweck verfolgt. Es genügt nicht nur zu fragen, was es damit auf sich hat, sondern die Offenbarung durch den Geist muss dazukommen. Paulus schreibt hier: Ich meine nämlich, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden zum Erweis der Wahrhaftigkeit Gottes, um die den Vätern gegebenen Verheißungen zu verwirklichen. Er musste unter das Gesetz getan werden, um die unter dem Gesetz Stehenden zu erlösen. Wir könnten jetzt eine Anzahl Bibelstellen vorlesen, besonders aus dem Römer, aus dem 4. Kapitel, aus dem Galaterbrief, wo Paulus darlegt: Ist Abraham gerechtfertigt worden durch Werke oder ist er gerechtfertigt worden durch den Glauben? Und dann schreibt Paulus: Wie könnte es durch Werke sein, wenn ihm die Verheißung 430 Jahre im Voraus gegeben wurde, ehe das Gesetz gegeben worden war? Was ist das alles? Jeder Punkt hat seine Berechtigung. Das Gesetz Gottes hat seinen Platz bis zum heutigen Tage. Wir könnten uns als Sünder nicht erkennen und damit nie gerettet werden, wenn das Gesetz nicht gekommen wäre und uns von der Sünde überführt hätte. Denn da, wo kein Gesetz ist, da ist keine Übertretung. Und wo keine Übertretung ist, da ist keine Strafe. Und wo keine Strafe ist, da ist kein Tod und was danach kommt. Also musste Gott in seiner Gnade, der es vorhatte, die Menschheit durch Glauben selig werden zu lassen, trotzdem das Gesetz geben, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren gefallenen Zustand zu erkennen und somit der Rettung oder die Rettung anzunehmen und die Möglichkeit des Heils haben. Wie viele verstehen das von euch allen? Die Rettung war sonst nicht möglich. Der Mensch war doch gefallen, konnte aber seinen gefallenen Zustand nicht erkennen, es sei denn, das Gesetz wäre gekommen. Und so schreibt Paulus, also ist das Gesetz etwas Gutes, weil es unser Erzieher für Christus geworden ist. Das Gesetz verurteilt uns so hart. Und die Strafe ist kaum zu ertragen. Dann aber ist der gekommen, der das Gesetz auf dem Berge Sinai ausgesprochen hat. Damals war er noch Jahwe in der Geistleiblichkeit. Dann hat er diese Geistleiblichkeit abgelegt und wurde Jesus Christus, derselbe Ich Bin, aus dem Alten Testament und hat die Strafe, die er dort angekündigt hatte, als er das Gesetz gab, auf sich genommen, den gesamten Fluch mit all seinen Folgen bis hin zum Tod, bis hin zur Hölle. Alles hat er, der Gesetzgeber, auf sich genommen und deshalb steht im Neuen Testament einer, ist Gesetzgeber und Richter, er unser Herr, nicht zwei. Der eine, der Gesetzgeber ist, der ist auch Richter und der Richter ist auch Erlöser geworden. Er ist alles in allem. Er hat sein eigenes Urteil auf sich genommen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer kann das alles verstehen? Für uns, die wir gläubig geworden sind, die wir uns von Gott herausgeliebt wissen, begnadigt, ja, man findet keine Worte, um das alles zu beschreiben, was Gott für uns und an uns und in uns getan hat. Wie wird es erst sein, wenn wir dort in die Herrlichkeit eingehen und dann nichts mehr von einem Sündenfall, von einem Leid, von allem, was auf Erden war, sehen, hören oder spüren werden, sondern in alle Ewigkeit mit Gott verbunden, mit ihm vereint, weil er uns herausgeliebt und dafür gesorgt hat, dass Gottes Verheißungen, die den Vätern gegeben wurden, in Christus ihre Erfüllung gefunden und weiterhin in der Gemeinde finden. Mit Christus hat ja das Heilsgeschehen seinen Anfang genommen. Mit der Gemeinde Christi nimmt es das Ende. Er das Haupt und wir die Glieder. Wir gehören zusammen. Es ist eine göttliche Einheit. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und von ihm steht schon im Psalm geschrieben, ich werde deinen Namen meinen Brüdern kundtun. Und das hat er in herrlicher Weise getan.
Er hat uns den Namen Gottes geoffenbart, der mit Rettung und mit dem Heil in Verbindung steht. Und das ist und bleibt der Name Jesus. Es ist kein anderer Name, den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus. Und dieser Name ist verbunden mit Rettung, mit Heil, mit Vergebung, Versöhnung, mit allem, was Gott uns überhaupt geschenkt hat. Deshalb steht ja geschrieben, wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Nicht nur etwas, sondern alles. Vergebung, Heil, Gnade, ewiges Leben, bis hin, dass wir sein Angesicht schauen werden. Und das, was nichts vor der Welt war und ist, hat Gott erwählt, um es zu sich zu ziehen und aus uns etwas zu machen. Ein weiteres Wort, das ich lesen möchte, ist hier im 1. Thessalonicher, im 5. Kapitel, und das wäre Vers 23, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch vollführen. Wie wunderbar! Nicht du und nicht ich, nicht deine und nicht meine Anstrengung. Er, der begonnen hat, er wird vollenden. Er, der herausgerufen hat, wird zubereiten. Er, der die Verheißung gab und hinging, die Städte zu bereiten, wird wiederkommen, um uns heimzuholen. So gewiss er hingegangen ist, so gewiss wird er wiederkommen, um uns dahin zu nehmen, wo er heute schon ist. Und darüber können wir uns freuen, ob all der Nöte und auch manchmal ob all der Sorgen. Ihr wisst ja, man kann im Chorus so schön singen, alle Sorgen werf ich auf ihn. Und man kann es auch in einer Predigt etwas leichter sagen, wie in der Tat dann unter Beweis stellen. Aber es wird euch allen so gehen wie mir. Dann ist ein tiefer Friede, der unser Herz durchdringt. Und wir wissen, dass er alles wohlmachen wird. Ich weiß im Moment nicht, wer es war, aber irgendein Bruder sagte mir vor kurzem, Bruder Frank, du hast doch über den Hiob einige Male gepredigt. Warte doch auch du in Geduld ab. Es kommt doch auf das Ende an und nicht auf das, was jetzt ist. Für mich war das Balsam für meine Seele. Ihr wisst, jeder kann herunterreißen, jeder kann irgendwie etwas dazu beitragen, dass andere noch tiefer heruntergezogen werden. Aber Gott möge dir und mir ein Herz verleihen, das angefüllt ist mit seiner Liebe, das die rechten Worte zur rechten Zeit in der rechten Art und Weise gesagt werden, wodurch der andere getröstet, aufgerichtet, ja, dass er gestärkt wird durch die Worte, die Gott durch Einzelne sprechen kann. Hier wird uns gesagt, er aber, oder er selbst aber, der Gott des Friedens, nicht du, nicht ich, er selbst vollführt dieses Werk. Er wird uns völlig tadellos nach Geist, Seele und Leib vor seinem Angesicht darstellen, bei seiner Wiederkunft. Halleluja. Das ist Gottes heiliges Wort. Und wir wären töricht, wenn wir Gottes Wort nicht so glauben könnten und würden, wie es hier geschrieben steht. Gott ist doch imstande, mehr zu tun, als wir zu bitten vermögen. Eines ist aber ganz gewiss, er wird zumindest das tun, was er in seinem Worte verheißen hat. Darauf können wir uns alle verlassen. Und das ist dann der Trost, den uns die Heilige Schrift gibt. Und da hätten wir ja gleich im Römerbrief diese Verse noch einmal lesen können, Vers 5, Römer 15, Vers 5. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch, und vorher steht ja, vielleicht sollte ich es doch noch aus Vers 4 lesen, so ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die heiligen Schriften uns gewähren, an der Hoffnung festhalten. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander zu haben nach der Weise Christi. Wie wunderbar! Nicht ein Trost, den Bruder Frank, Bruder Russ, Bruder Schmidt, andere Brüder geben, sondern ein göttlicher Trost, den Gott uns durch sein heiliges, für diese Zeit geoffenbartes Wort gibt, und dass wir dann in der Weise Christi untereinander und miteinander umgehen, dass wir mitfühlen, wie er mitgefühlt hat, mitleiden, wie er mitgelitten hat, und füreinander in den Riss treten, wie er es für uns alle getan hat. Das verbindet uns zu dem Thema von gestern Abend, dass eine Saat in Gerechtigkeit und im Frieden ausgesät wird für alle, die da Frieden stiften. Und Gott ist es ja, der uns Frieden in das Herz hineingelegt hat. Es ist nicht mehr das aufgewühlte Weltmeer, das in uns stürmt, sondern wir können im Glauben und in Wahrhaftigkeit singen, wie wir es gestern Abend taten, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und wenn der Feind sich erhebt und ein Sturm kommt und die Wellen hochbrausen, dann ist der Herr nahe. Er ist doch in demselben Boot. Unser Herr war doch in dem gleichen Boot, in dem die Jünger waren, oder nicht? Oder sehe ich das irgendwie nicht richtig? Sehe ich das richtig? Habe ich das gut im Gedächtnis? Unser Herr war in dem gleichen Boot. Lasst mich heute hier sagen, unser Herr ist in dem gleichen Boot, in dem wir uns befinden. Amen. Und wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass sich da nichts tut und dass er schläft, lasst mich euch sagen, er wartet ja nur den Moment ab, wo wir ihn anrufen und auf seine Hilfe angewiesen sind, wo wir alles versucht haben und nichts hat mehr funktioniert. Die letzte Hoffnung ging über Bord und das Schiff oder Boot drohte unterzugehen. Erst dann riefen sie den Herrn. Aber er war, wie gesagt, in ihrem Boot. Und so dürfen wir heute glauben, dass der Herr seiner Gemeinde, er ist ja das Haupt, und ich weiß nicht, was geschieht, wenn man das Haupt vom Leibe trennt, was hat man dann? Weder eins noch das andere. Nur noch eine tote Sache, mit der niemand etwas anfangen kann. Die Gemeinde und ihr Herr, die Erlösten und der Erlöser gehören zusammen und sie bilden eine göttliche Einheit. Wenn die Stürme toben, wie unsere Geschwister manchmal gesungen haben, und die Winde wehen, ich blick nur nach oben, wo die Sterne stehen, und noch ein wenig höher, zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wir fragen uns, nachdem der Sturm dann gestillt ist, wer ist dieser, dem auch Wind und Wellen gehorsam und untertan sind? Und die Antwort wissen wir ja alle. Es ist unser Herr, dem doch alles an uns gelegen ist. Eines würde er nicht mit ansehen können, dass er mitsamt seinen Jüngern untergegangen wäre. Das wäre das Letzte gewesen. Nie wird das geschehen. Und wenn es so weit kommt, dass man das Boot fast nicht mehr sieht, nur noch Sturm und Wellen, und mit Zittern und Zagen meinen müsste, oh mein Gott, jetzt ist aber wirklich alles vorbei. Nein, dann fängt es ja erst an. Denn dann erhebt sich unser Herr. Und wenn er sich erhebt, dann muss sich alles andere irgendwo zur Ruhe begeben. Er spricht das Machtwort. Auch in diesen Tagen wird in Erfüllung gehen, was damals Hiob sagte. Der Herr, mein Erlöser, wird als Letzter auf der Erde stehen. Und ich werde ihn schauen, auch wenn mein Leib ganz dahin ist. Ich werde Gott schauen. Nicht als ein Fremder werde ich ihn sehen. Ist das nicht wunderbar? Gott kennt uns und wir kennen ihn. Möge doch Trost für dich und Trost für mich, Trost in deiner und in meiner Lage und Situation für uns alle, nicht von einem Menschen, aber von Gott, heute Morgen durch sein Wort und durch seinen Geist in dein und mein Leben hineinkommen. Unser Herr ist doch mit uns. Wir sind in demselben Boot. Und wenn wir untergehen, geht er unter und dann ist alles vorbei. Und das kann niemals sein. Im Gegenteil, ich kann euch sagen, wer untergehen wird, das sind die Feinde des Herrn. Das haben wir schon deutlich gesehen im Alten Testament. Als Gott der Herr sein Volk majestätisch durch das Rote Meer hindurchführte und die Feinde des Volkes Gottes mit dem Aufgebot der ganzen militärischen Macht hinterher eilten, passierte etwas ganz Schreckliches oder ganz Wunderbares. Man kann es ja so und so sehen. Für die einen schrecklich, für die anderen wunderbar. Für die einen Leben, für die anderen tot. Aber es geschah etwas. Als die Feinde auf dem Wege Gottes, dem Volke Gottes nacheilten, kamen sie um. Der Weg Gottes, und das könnt ihr im Propheten Jesaja 35 nachlesen, ist für das Volk Gottes allein bestimmt. Und kein Unreiner wird darauf wandeln. Der Weg, den Gott seinem Volke bahnt, führt zum Ziele, führt zum Siege, ist ein herrlicher Weg. Aber dieser Weg ist nicht dazu da, dass die Feinde Gottes dem Volke Gottes nacheilen, um es zu zerstören. Auf diesem Wege kommen sie um und werden von den Wellen bedeckt. Unser Herr hat damals mit Israel, dort mit seinen Jüngern und jetzt am Ende wird er es mit uns tun. Ich kann es glauben. Ich kann es glauben, dass unser Herr nicht schläft. Vielleicht ruht er ein wenig, das könnte sein, ich will es nicht abstreiten, aber dass er nicht schläft, das könnt ihr mir glauben. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und er ist auch kein toter Gott. Er ist auch kein schweigender Gott. Manchmal müssen wir auf seine Hilfe geduldig warten. Aber tut es. Wie bei Hiob, so wird es sich bei uns allen auszahlen, geduldig auf die Hilfe des Herrn zu warten. Da gibt es ja dieses herrliche Wort, im Propheten Hebräer, aber im Brief an die Hebräer in Kapitel 10 steht geschrieben, werft also eure freudige Zuversicht nicht weg, denn sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Also, Gott hat Verheißungen gegeben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Und wie ich es vielleicht ganz unbewusst schon in meinem Gebet zum Ausdruck brachte, Gott hat den Bund nicht mit Wind und Wetter geschlossen, sondern mit seinem Volke, das durch alles Ungestüm hindurchzugehen hat. Ob die Sonne scheint, ob es ein Donner und Krachen ist, ob die Ströme uns fast ersäufen wollen, noch steht in Jesaja 43 geschrieben, und wenn du durchs Wasser gehst, es wird dich nicht ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, es wird dich nicht verbrennen. Es ist doch alles unter Beweis gestellt worden. Unser Gott hat ein Volk auf Erden. Und diese Menschen müssen durch schwere Wege hindurchgehen, wie er durch schwere Wege hindurchgehen musste. Verdächtigungen jeder Art wurden ihm angehängt. Ein Mann der Schmerzen, dass man ihn nicht hat ansehen mögen. So war sein Aussehen ganz anders wie das der Menschenkinder. Alle anderen gingen froh dahin, für sie war die Welt in Ordnung. Aber einer ging dahin, und das war das Lamm Gottes. Er, der Mann der Schmerzen, der alles auf sich nahm, er ging dahin, missverstanden von dem Volke, aber von denen, die er herausgeliebt hat, wieder von Herzen geliebt. Und am Ende werden wir all der Trübsale und Schwierigkeiten nicht mehr gedenken, sondern uns mit dem Herrn auf ewig freuen. Und dann hat sich alles gelohnt. Lieber Bruder, liebe Schwester, teures Herz, nimm es heute aus der Hand Gottes an. Lass dich aufrichten, lass dich stärken und trösten von Gott und seinem Worte. Auch dich erwartet ein hoher Lohn. Werfe dein Vertrauen nicht weg. Halte durch und verzage nicht, denn an denen, die verzagen und zurückweichen, hat der Herr kein Wohlgefallen. In der tiefsten Not und im größten Elend, wenn die Stürme um uns brausen und wir drohen unterzugehen, hören wir plötzlich eine leise Stimme, die uns sagt, ich habe die Macht im Himmel und auf Erden. Und dann spricht er das Machtwort. Und dann wird alles anders. Manchmal dauert es länger, als wir es gerne hätten. Und trotzdem wird auch diese Zeit für die Zubereitung von großer Bedeutung für uns alle sein. Wir sitzen als Jünger des Herrn, als Kinder Gottes, mit ihm im gleichen Boot. Was uns widerfährt, das widerfährt ihm. Was mit uns geschieht, geschieht ihm. Und damit ihr nicht meint, ich greife es aus der Luft, unser Herr selber sagt, was ihr einem, den Geringsten getan habt, der an mich glaubt, das habt ihr mir getan. Unser Geschick ist sein Geschick. Unsere Probleme sind seine Probleme. Er hat die Verantwortung für uns übernommen. Er gedenkt seines Bundes auf ewig, hat ihn durch sein Blut besiegelt und bestätigt. Und alle Verheißungen Gottes sind ja und sind Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Für mich ist das heute Morgen Evangelium. Evangelium Jesu Christi, eine frohe Botschaft an uns, die wir manchmal durch mancherlei Dinge doch einigermaßen Mühe haben, hindurchzukommen. Wir sind aber ehrlich genug und gestehen es ein. Und damit sind wir auf die Hilfe Gottes angewiesen und wissen, dass er sie uns nicht versagen wird. Möge der Herr diese Worte zusammenfassen und sie in unserem Herzen verklären, dass wir ihn dann doch anrufen. O, ruf mich an, so will ich dich erretten. Er ist nahe, er ist gegenwärtig, er will uns heute wissen lassen. Auch wenn ihr euch verlassen fühlt, auch wenn ihr meint, ich tue nichts, auch wenn ihr den Eindruck habt, ich schweige und kümmere mich nicht, seid getrost, ich warte nur auf den Augenblick und dann ergeht mein Machtwort. So werden wir unserem Herrn das ganze Vertrauen entgegenbringen. Sagen, treuer Gott, wir danken dir, dass du dich so zu uns geneigt hast. Liebes Herz, verzage nicht. Lass dich heute von Gott durch sein Wort und durch seinen Geist trösten. Er nehme unser Geschick in seine Hände. Wir sitzen in dem gleichen Boot. Er, der begonnen hat, wird vollenden. Er wird ausführen und wird uns herrlich, unanklagbar, untadelig vor sein Angesicht hinstellen, gekrönt durch Gnade und Barmherzigkeit. Nehmt es doch an und gemeinsam wollen wir uns jetzt bei unserem Gott von Herzen bedanken. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten.
Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam für dein teures und heiliges Wort, das auch heute Morgen an unsere Herzen ergangen ist, o Herr. Du hast uns den Weg der Wahrheit gewiesen in dieser Stunde, und dafür können wir nicht anders als deinen Namen erheben und dir den Dank und die Anbetung darbringen. Herr, denn dir alleine gebührt alle Ehre, aller Ruhm und aller Dank und aller Preis. Denn du bist unser Herr, du bist unser Führer, du bist unser Leiter, du bist unser Tröster, du bist uns alles in allem geworden, Herr. Wir sind so froh, Herr, dass wir auf dich hören dürfen. Höret auf mich, ihr meine Volksgemeinde. Herr, auf wem sollten wir hören? Es sind so viele Stimmen da, aber wir möchten auf deine Stimme hören. Und deine Stimme, Herr, ergeht aus deinem Worte, Herr. Preis sei deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Ob wir im Neuen oder Alten Testament lesen, Herr, du redest zu uns, o Herr. Wir beten dich an und preisen deine Gnade, Herr, die uns zuteil geworden ist. Du stehst zu deinem Worte, du stehst zu deinen Verheißungen, zu deinem Worte, o Herr. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir gebracht für die Zeit und für die Ewigkeit. Herr, wir alle sind hier. Wir stehen vor deinem heiligen Angesichte und geben dir die Ehre. und den Lobpreis und den Dank für alles Gute, für den Bund, den du geschlossen hast mit deinen Auserwählten, Herr, mit deinem Volke, Herr. Halleluja. Wir sind dein Volk, Herr, die Herde deiner Hand, o Herr. Wir dürfen deine Worte hören, deine Bundesworte. Halleluja. Nimm hin, Herr, noch einmal die Anbetung aus unser aller Herz und Mund, Herr. Herr, wir legen dich hin, alles, Herr. Alle unsere Brüder und Schwestern im In- und Ausland, in allen Völkern, Sprachen und Nationen, Herr. Halleluja, segne sie alle, Herr. Ist mein Gebet und unser aller Gebet. In den teuren Namen Jesus Christus. Halleluja. Amen.